Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 44. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Erinnert ihr euch an Han Solo und die berühmte Szene aus Star Wars, in der er in Carbonit eingefroren wurde, was ihn unfähig machte, sich zu bewegen oder zu altern?
Oh, Sie haben ihn in Carbonit eingehüllt. Da drin muss er hervorragend aufgehoben sein. Das heißt, falls er das Einfrieren überstanden hat.
Nun, Kallisjan, hat er es überlebt?
Ja, Lord Vader, er lebt.
Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, mit dem Unterschied, dass es hier bei Mission Gesundheit nicht um Science Fiction geht. Vielleicht habt ihr ja schon mal etwas über Kryonisierung oder Kryonik gehört. Das ist das Verfahren, bei dem der Körper eines Menschen oder Tieres unmittelbar nach dem Tod auf extrem niedrige Temperaturen heruntergekühlt wird, um ihn für eine mögliche Wiederbelebung in der Zukunft zu konservieren. Klingt etwas spooky, ich weiß. Und deswegen habe ich mir für unsere heutige Folge einen Experten mit ins Boot geholt.
Experte der Woche.
Dr. Emil Kenziora schloss sein Medizinstudium an der Universität Göttingen ab und forschte mehrere Jahre in der Krebsforschung, in der Hoffnung, einen Beitrag zur Langlebigkeitsforschung zu leisten. Als er merkte, wie langsam die Forschung zur Lebensverlängerung vorankam, wechselte er ins Unternehmertum. Er war CEO von mehreren Technologie- und Medizinunternehmen, zuletzt als Gründer und CEO von Medlanes und OnFeedback. Emil ist entschlossen, die nächsten Jahrzehnte seines Lebens dem Fortschritt der medizinischen Biostase und der Kryomedizin zu widmen. Heute ist er CEO von Tomorrow Bio und Vorstandsvorsitzender der European Biostasis Foundation. Emil, vielen Dank, dass du da bist.
Immer gerne.
Du hast deine akademische Karriere hervorragend abgeschlossen und hast dann in der Krebsforschung gearbeitet. Was hat dich ursprünglich dazu bewogen?
Grundsätzlich das, was ich jetzt mache. Also Longevity war immer mein Herzensthema. Ich habe damals Medizin studiert, um dann nachher ein Forschungsinstitut zu leiten, irgendwann mal. Also ursprünglicher Plan war erst MD, also den deutschen Arzt, und dann noch ein PhD nachher drauf zu machen, um dann wirklich in der translationalen Forschung zwischen Wissenschaft und Anwendung mal ein Forschungsinstitut zu leiten.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus deiner Krebsforschung?
Aktuell oder von damals?
Sowohl als auch.
Also das Größte, was ich mitgenommen habe aus der gesamten Forschung, ist, dass Forschung hat mir immer super Spaß gemacht. Mhm. Forschung ist super. Aber akademische Forschung und Allgemeinforschung, speziell Krebsforschung, geht super, super langsam. Leider. Und also was ich mitgenommen habe, ist, dass, oder abgesehen davon natürlich, dass ich signifikant mehr gelernt habe, wie Forschung funktioniert, wie man Experimente designt, auswertet und so weiter, habe ich mitgenommen, dass die Vorhersage, wie schnell wissenschaftlicher Fortschritt funktioniert, Krebsforschung ist ein super Beispiel von einem Feld, was alle 10 Jahre sagt, es sind noch 10 Jahre. Mhm. Und das war auch nachher der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich gehe aus der Forschung raus. Und Krebs ist immer noch ein Riesenproblem. Also Krebsforschung macht total Sinn. Nur für mich persönlich war es nicht der perfekte Fit.
Ist, in der Longevity-Szene ist ja auch immer noch 10 Jahre und dann haben wir die Longevity-Escape-Velocity erreicht.
Absolut. Das war vor 20 Jahren war das ja das Plan, das jetzt mal bald mit Orbit Degree Desk damals und Sense und so weiter jetzt mal bald zu schaffen. Das ist definitiv eins von diesen Themen, wo es immer noch ein Stück weit in der Zukunft ist.
Du hast ja dann einen harten Schnitt gemacht, bist Gründer geworden. Wie kam es dazu?
Ganz so hart war das gar nicht. Ich habe meine ganzen Schulfreunde von damals, sind in Informatiker oder Wirtschaftsinformatik studiert oder an irgendwelchen Business Schools gewesen. Das heißt, das war für mich eigentlich sogar ein relativ leichter Absprung. Ich habe nämlich die ganze Zeit, während ich in der Uni war, zumindest ab dem 3. Jahr, mit einem meiner alten Schulfreunde hatten wir eine Firma nebenbei. Mhm. Damals noch nicht, also kein Startup vielleicht, aber Agenturgeschäft, Enterprise Development, solche Dinge. Und habe dann gesagt, als ich dann fertig war mit meiner Doktorarbeit, war es ein relativ leichter Sprung, einfach mit dem zusammen nach Berlin zu ziehen und dann hier die Firma weiterzuführen.
Willst du kurz über deine Gründung oder die Unternehmen sprechen, die du ja auch dann erfolgreich verkauft hast?
Klar, gerne. Also damals haben wir einfach Agenturgeschäft gemacht. Das hat angefangen als Webdesign, war dann irgendwann Outsourcing, Enterprise Development und so weiter. Haben das hier in Berlin aufgebaut und haben dann aus dieser Struktur haben wir dann ein Projekt ausgegründet als Startup, was damals ein Datenanalyseunternehmen war für große Kunden, hieß OnFeedback, hat dann Kundenauswertung für KFC gemacht und für Runners Point und für Krankenhausketten und so weiter und so weiter. Und danach haben wir in 2014, also der Hype der Digital Health gestartet hat hier in Berlin und in Europa, haben wir dann ein MedTech-Unternehmen gegründet, was erst Telemedizin gemacht hat und dann später auch Hausbesuche. haben die beiden Unternehmen das 2120, das andere 2021 verkauft an Zava, das Medizintech-Unternehmen, und das andere nach Question Pro nach Amerika. Und dann habe ich sozusagen gesagt, ich gehe jetzt endlich dahin wieder, was ich wirklich machen will, und bin in den Longevity-Bereich gegangen wieder.
Genau, du leitest jetzt Tomorrow Bio. Was macht ihr genau?
Genau, Tomorrow Bio ist sozusagen die Lösung in meinen Augen zu den Problemen, die ich damals gesehen habe und immer noch sehe, dass halt viele Menschen sagen, wenn ich morgen Krebs bekomme oder irgendwie auch wenn ich 85 bin, möchte ich gerne lieber signifikant noch länger leben. Also die ganze Value Proposition der Longevity, aber vielleicht dauert das alles ein bisschen länger, als man vielleicht so hofft. Das heißt, Tomorrow Bio ist ein Kryokonservierungsunternehmen, was im Endeffekt das macht, was man aus Science-Fiction-Filmen kennt. Also wenn man zum anderen Stern fliegt, wird man plakativ gesprochen kurz runtergekühlt, in so eine Kapsel gepackt, und dann, wenn man beim anderen Stern wieder ankommt, nach 40 Lichtjahren, wie auch immer lange das dauern mag, dann ist man ohne Alterung, ohne irgendwas in dieser Zeit passiert, wird man einfach wieder aufgetaut und lebt dann weiter. Also Kryokonservierung. Das ist, was Tomorrow Bio in der Realität macht. Das heißt, wenn Menschen heute, unter anderem, wenn wir beim Krebsbeispiel bleiben wollen, unheilbaren Krebs bekommen, wo die Ärzte im Endeffekt sagen, wir können die Schmerzen wegnehmen, aber die Frage ist, ob es man 6 Monate überlegt oder 8 Monate, aber wir haben heute keine Technik, die diesen Krebs heilen kann. Mhm. Und dann haben die Menschen heute praktisch die Wahl zu sagen, ich möchte beerdigt werden oder eingeäschert werden. Oder aber sie haben mit Kryokonservierung die Wahl, kryokonserviert zu werden. Wo dann zum Zeitpunkt des Todes der Körper am Endeffekt bis mindestens minus 140 Grad runtergekühlt wird mit so einem Spezialverfahren. Mhm. Auch wenn umgangssprachlich immer Einfrieren dazu gesagt wird, wir tun alles dafür, dass es nicht Einfrieren ist, sondern es ist eine Spezialtechnik, die sich Vitrifizierung nennt. Mhm. Um dann den Körper so lange auf diesen tiefen Temperaturen ohne Alterung, ohne Verwesung, ohne Degradation aufrechtzuerhalten, bis in der Zukunft, und ganz wichtig zu sagen, vielleicht der Krebs heilbar ist und der Prozess rückgängig machbar ist. Was heute noch nicht möglich ist, aber die Menschen sagen natürlich, wenn ich eingeäschert werde, ist in meiner persönlichen Weltanschauung die Chance wiederzukommen null. Und zumindest ist es bei Kryokonservierung besser.
Und es ist ja nicht so wie bei Star Wars, wo Han Solo quasi im flüssigen Stickstoff eingefroren wird.
Ist nicht ganz so einfach. Aber genau, ja, vom Bild ist es ähnlich. Also wir nutzen flüssigen Stickstoff, um zu kühlen, aber es ist nicht ganz so trivial.
Und tauscht ihr Blut aus?
Genau, das ist dieser Fakt, warum es halt nicht einfrieren ist. Mhm. Das ganze Wasser im Körper, das ganze Blut wird gegen ein sogenanntes Kryo, also im Endeffekt ein medizinisches Frostschutzmittel, ausgetauscht, sodass man halt auf diese tiefen Temperaturen kühlen kann, ohne dass sich Eiskristalle bilden, also ohne dass was friert.
Mhm. Gibt es heute schon praktische Anwendung dafür?
Im Labor ja, also eine ganze Reihe sogar. Also Zellkultur, die man ja im Labor tagtäglich macht, wo man Zellen für Experimente nutzt und dann braucht man irgendwann diese Zellen nicht mehr und dann kryokonserviert man die. Das gleiche Grundprinzip. Man nutzt ein Kryokonservierungsmittel, kühlt die Zellen runter und dann, wenn man nach 5 Jahren dieses Experiment weiterführen möchte, kann man die Zellen einfach aus dem flüssigen Stickstoff rausnehmen und die leben wieder, funktionieren und so weiter. Man kann im Labor auch manche Organe kryokonservieren, die dann nach Kryokonservierung transplantiert werden können, die vollständig funktionieren, Tiere leben weiter und so weiter. Und sonst gibt es noch eine ganze Reihe von Antworten oder Anwendungen in anderen Forschungs- und Anwendungsbereichen, aber das sind die am vergleichbarsten.
Es ist ja auch so, dass beim Eggfreezing Frauen die Eier.
Absolut, gleiche Technik.
Genau, Eier entnommen werden.
Ja,
guter Punkt. Kryokonserviert,
ganz ja, genau. Guter Punkt. In vitro fertilization ist auch einer dieser Bereiche, Social Freezing und so weiter. Gleiche Grundtechnik. Wir skalieren es nur ein Stück weit größer.
Hat man das schon bei Tieren ausprobiert?
Bei kleinen Modellorganismen im Labor ja. Mhm. Bei denen funktioniert das auch. Aber wenn ich sage Modellorganismen, das ist halt kein Hund oder keine Katze oder auch keine Maus. Ratte. Mhm. Nee, es ist so, es gibt so kleine Würmer, die kann man kryokonservieren. Man kann zeigen, dass die ihre Erinnerungen, in Anführungszeichen, ist Wurmerinnerung. Mhm. Aber es ist eine Erinnerung, die in der neuronalen Struktur encodiert ist. Also wirklich, wie man sich halt bei Menschen eine Erinnerung vorstellt. Mhm. Größere Tiere funktionieren aus einer Reihe von, gar nicht, weil es grundlegend wahrscheinlich nicht funktioniert, sondern es sind einfach große Engineering-Challenges, die dafür überkommen oder ja gelöst werden müssen.
Was ist das Hauptproblem, was du siehst?
Das Hauptproblem ist Größe. Mhm. Also Kryokonservierung ist einer der großen Vorteile und warum ich auch an dem Bereich arbeite und nicht an der anderen Longevity-Forschung. Es ist weniger unbekannte Forschungsprobleme, es ist mehr bekannte Engineering-Problems. Also groß skalieren. Wie kann man, Und das ist das größte Problem. Wie kann man ein relativ großes Volumen, und eine Maus zählt schon als relativ großes Volumen, wie kann man die schnell runterkühlen und schnell erwärmen? Und natürlich kann man Sachen schneller erwärmen, wenn man nur die Außen, wenn man die Oberfläche schneller erwärmen will. Man will aber das ganze Volumen gleichmäßig erwärmen. Und das ist super schwierig. Das ist so ein typisches Problem, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Fleisch in die Mikrowelle packt und dann ist es außen schon super hart oder super heiß und innen ist es immer noch ein Klotz Eis. Und das gleiche Problem, wenn man das überkommt, ist wahrscheinlich Kryokonservierung relativ einfach.
Und auf welchem Stand seid ihr?
Wir sind immer im Endeffekt so zweigeteilt. Wir sind auf dem Stand, wir machen das. Also kontinuierlich werden bei uns Menschen, das ist jetzt nicht ein Thema, wo 20 am Tag kryokonserviert werden, aber ein paar im Jahr, einfach Menschen, wie gesagt, die sagen, wenn ich versterbe, habe ich keine andere Wahl, als kryokonserviert zu werden. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Zukunft noch da bin. Das heißt, wir machen das wirklich als, ja, am Markt wird es angeboten. Und auf der zweiten Seite haben wir dann viel Forschungsaktivität, wo die Technik weiterentwickelt wird und unter anderem, wie wir gerade besprochen haben, solche Sachen entwickelt werden. Wie kann man nachher auch es bereits heute zeigen, dass bei Tieren Kryokonservierung von A bis Z funktioniert, also mit Wiederbelebung.
Das Thema wirft ja ein paar ethische Fragen auf. Also quasi, es gibt ja Menschen, die sagen, man greift in den Schöpfungsprozess ein. Wie siehst du das?
Also grundlegend, wenn mich das jemand fragt, und ich kriege die Frage natürlich oft, ja, ist immer eine Frage, wo auf dem ersten Blick, wenn man auf dieses Thema guckt, denkt, ah, das ist nicht normal. Meine Frage oder meine Rückfrage ist dann immer, wo ist der fundamentale Unterschied zwischen Herztransplantation und Kryokonservierung? Weil ich glaube, es gibt immer so einen ganz starken Normalcy-Bias. Also was man immer schon lange macht, das finden alle Leute für ganz normal. Und die Sachen, die heute nicht tagtäglich gemacht werden, die sind dann plötzlich, oh Gott, gegen die Natur. Weil Herztransplantationen sind auch nicht normal. Herztransplantationen sind auch nicht natürlich. Und Herztransplantationen greifen auch, ich würde natürlich das nie so sagen, aber würden auch in den Schöpfungsprozess eingreifen, wenn man dieses Wort nutzen möchte. Das heißt, ich sehe da keinen grundlegenden Unterschied drin. Für mich ist es wichtig, dass Menschen das mit voller Absichtsäußerung, also wie man im Krankenhaus bei einer großen Operation nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, nach aller Wissen, aller Risiken, sich entweder dafür oder dagegen entscheidet. Aber wenn sich dann ein Mensch sagt, ich möchte das, und dann ist es vollständig das Recht dieser einen Person, sich dafür zu entscheiden. Und das heißt, ich bin da eigentlich, gehe da mit der Kritik relativ. Ich höre die Kritik nicht von Leuten, die sich mit dem Thema lange beschäftigen. Also es ist meistens so eine Erstreaktion, die auch vollkommen fein ist. Aber wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, früher gab es 1960, hat man Leute, die keinen Herzschlag mehr hatten, hat man gesagt, sie sind tot. Heute ist es medizinischer Kunstfehler, wenn man nicht Herzdruckmassage macht. Und Herzdruckmassage ist, egal wie man es, ist es Menschen vom Tod, zumindest nach alter Definition, zurückholen.
Ja.
Gut, bei uns ist die Zeit ein bisschen länger, aber fundamental sehe ich da keinen Unterschied.
Und geht es euch im Endeffekt um ein längeres Leben, also das Leben zu verlängern oder ein endloses Leben?
Es geht darum, Menschen die Wahl zu geben, dass jeder für sich entscheiden kann, wie lange man denn leben möchte. Also in keinster Weise ist natürlich Kryokonservierung ein Zwang, sondern es ist eine Wahl, die der 30-, 40-, 50-Jährige, der aber aus welchen Gründen noch immer Frühkrebs bekommt oder andere Krankheiten sich dafür entscheiden kann, aber auch der 85-Jährige. Wie gesagt, ich möchte das trotzdem. Ich möchte lieber trotzdem noch länger leben, auch wenn ich 85 bin. Das heißt, niemand möchte kryokonserviert werden. Auch ich möchte nicht kryokonserviert werden. Ich möchte viel lieber die Longevity-Pille oder die Behandlung machen oder was es auch sonst immer gibt. Ich möchte nur kryokonserviert werden, wenn die Alternative Beerdigung oder Einäscherung ist. Also es geht erstmal darum, Menschen eine Wahl zu geben. Und wenn dann jemand sagt, ich möchte viel, 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 viel länger leben als heute möglich, also unendlich ist so eine unwissenschaftliche Zahl, aber sagen wir mal viel, viel länger, tausende Jahre, zehntausende Jahre, das ist in meinen Augen genauso das Recht des Einzelnen wie jemand, der sagt, ich möchte gern bis 120 leben.
Und angenommen, du hast es geschafft bis 120, würdest du dich dann kryokonservieren lassen?
Aktuell, also ich weiß nicht, was ich mit 120 wollen würde, aber aktuell würde ich ganz klar sagen, absolut. Also ich würde immer, würde das natürlich nicht machen, diese Firma, ich habe auch noch eine Stiftung und noch ganz viele andere Sachen, die diesen Bereich voranbringen. Niemand, der diesen Bereich unterstützt oder auch bei uns arbeitet und so weiter, macht das ohne intrinsische Motivation. Also ganz viele und ich auch inkludiert würden sagen, wir machen das ganz klar auch, weil wir selber kryokonserviert werden möchten, lieber als beerdigt.
Gibt es ein maximales Haltbarkeitsdatum?
Faktisch nein.
Okay.
Also im Sinne von, wenn man auf diesen Temperaturen ist, ist die gesamte Stoffwechselaktivität ist fundamental auf so nah an Null, wie man nur an Null sein kann. Mhm. Und eigentlich kann man es gar nicht Stoffwechselaktivität nennen, sondern es ist mehr Atome, die noch so ein bisschen rumwackeln. Das heißt, realistisch gesprochen, es gibt keine Zeit, wo das irgendwann, also tausende Jahre sind kein Problem, auch zehntausende Jahre. Also wirklich aus realistisch oder praktisch gesprochen, undefiniert lang, unendlich lang kann man das aufrechterhalten.
Solange Energie da ist, die Kühlung
genau, es muss jemand Flüssigstickstoff nachfüllen. Also diese Duas sind passiv, also es wird keine Strom gebraucht oder so, also wenn der Strom ausfällt, ist kein Problem, aber flüssiger Stickstoff muss nachgefüllt werden. Und das heißt, das Problem, dass irgendwie, weiß was ich, jemand nicht mehr flüssig Stickstoff nachfüllt in 10.000 Jahren, wird signifikant früher eintreten, als irgendwie die biologische Haltbarkeit bei diesen Temperaturen ein Problem wird.
Alle, die sich jetzt gedanklich damit auseinandersetzen, fragen sich natürlich, was kostet mich das?
Ja, das ist in der Tat aktuell noch relativ teuer. Mhm. Also in den meisten Fällen für eine Ganzkörperkryokonservierung ist man noch bei so ungefähr 200.000 Euro. Mhm. Liegt im Großen daran, dass es so wenig Leute machen. Es ist immer, wir halten medizinische Teams vor und so weiter und so weiter, die alle ja an vielen Tagen im Jahr nicht rumsitzen, aber zumindest nicht Kryokonservierungsfälle machen. Aber wir haben große Versicherungspartner. Das heißt, in allermeisten Fällen niemand faktisch überweist uns 200.000 Euro. Mhm. Sondern 95% unserer Kunden, unserer Mitglieder haben Risiko- oder kapitalbildende Lebensversicherungen, bezahlen dann in den meisten Fällen, ich glaube, unser Durchschnitt ist, dass die Leute 52 Euro im Monat zahlen. Sowas in der Größenordnung. Also relativ überschaubar. Und dann natürlich mit so einem Versicherungsmodell. Das heißt, in der Laufzeit der Versicherung bezahlt dann die Versicherung. Und jetzt ist einer der großen Ziele der Firma ist, dass die Kosten für Kryokonservierung über Zeit so viel runtergehen, dass es dann kein Faktor mehr ist, sondern dass ich dann das jeder leisten kann. Es mag ein paar Jahre dauern, darum die Versicherungen. Aber über 10, 20, vielleicht auch wenn es 30 Jahre dauert, dann ist es halt so, können die Kosten für Kryokonservierung gigantisch reduziert werden.
Muss ich noch am Leben sein, um die Kryokonservierung zu starten? Oder kann ich schon verstorben sein und dann?
Ganz im Gegenteil, man muss verstorben sein. Ah. Also Kryokonservierung ist rechtlich eine Spende an Forschung. Mhm. Das heißt, das hilft, dafür macht es sehr, sehr leicht, es legal zu machen in vielen Ländern auf der Welt. Aber man muss rechtlich für tot erklärt werden. Das heißt, Kryokonservierung fängt an, wenn die behandelten Ärzte sagen, wir können hier nichts mehr machen. Mhm. Der Patient ist austherapiert, wir können die Schmerzen wegnehmen. Der Patient verstirbt, heißt, das Herz hört auf zu schlagen. Dann wird der Patient rechtlich für tot erklärt von den behandelten Ärzten. Und dann, voraussetzlich, der Patient hat das alles selber unterschrieben davor, hat der Patient den Körper an uns, an unsere Forschungsgesellschaft gespendet für das Thema Kryokonservierung. Und dann starten wir und fangen an.
Und wie schnell muss das gehen, damit keine toxischen Prozesse im Körper stattfinden?
Idealerweise so schnell wie möglich. Also wir schicken unsere Teams, wenn wir wissen, dass ein Patient vielleicht versterben wird, schicken wir bereits ein Team, was dann vor Ort wartet vom Krankenhaus. Und dann, um sofort zu übernehmen. Was wichtig zu sagen ist, wenn man verstirbt und das Herz aufhört zu schlagen, ja, dann ist das Kopf und das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, die Zellen fangen dann an, Degradationsprozesse zu starten. Das sind aber keine 1- oder 0-Prozesse. Das heißt, es ist nicht sofort, puff, das ganze Gehirn ist weg. Oder die ganzen Neuronen sind weg. Sondern es ist ein langsamer Prozess, der startet und dann immer weitergeht. Das heißt, wir wollen so schnell wie möglich sein. Es gibt aber keinen wirklichen Cut-off. Das heißt, wir kühlen, um dann diese Zersetzungsprozesse zu reduzieren von der Geschwindigkeit. Und dann später bei den Temperaturen anzukommen, ja, wo praktisch keine Zersetzung, keine Degradation mehr läuft.
Kann ich das überall auf der Welt machen oder ist euer Angebot jetzt auf den deutschsprachigen Raum begrenzt?
Faktisch ja. Also man kann sich bei uns zwar nur anmelden, wenn man irgendwo in Europa ist oder in Amerika. Aber wenn man jetzt im Urlaub auf einer Insel,
Fidschi.
Ja, verstirbt, dann würden wir auch ein Team schicken. Immer natürlich wissend oder Teil von dieser Aufklärung ist, dass wenn man auf der Insel verstirbt, wir einfach lange oder länger brauchen. Mhm. Wir sind dann zwar so schnell wie möglich, aber es vergeht natürlich Zeit. Statistisch gesprochen verstirbt man aber nicht auf der Insel im Urlaub, sondern statistisch gesprochen verstirbt man im Krankenhaus in seiner Heimatstadt. Das heißt, in allerwenigsten Fällen ist das wirklich ein praktisches Problem.
Jetzt haben wir über die Kosten für eine Ganzkörperkonservierung gesprochen. Das lässt mich daraus schließen, dass ihr auch anbietet den Kopf nur zu konservieren?
Nee, den Kopf bieten wir nicht an. Wir bieten an, dass man Gehirnkryokonsumieren macht. Also man kann nur sein Gehirn kryokonsumieren. Ja. Wir würden immer empfehlen, den ganzen Körper zu machen. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass irgendwo im Rest des Körpers noch Erinnerungen gespeichert sind, aber wenn man irgendwo lieber auf sicher geht, dann bei diesem Thema. Das heißt, wir bieten das an. Am Anfang haben wir nur Ganzkörper angeboten. Wir haben dann Gehirnkryokonservierung hinzugenommen für Menschen, die sagen, ich kann mir einfach Ganzkörper nicht leisten. Das ist der einzige Weg, wie wir momentan es signifikant günstiger anbieten können. Und da kommt man bei einer guten Qualität so bei 75.000 Euro momentan raus. Also schon signifikant günstiger, nicht günstig, aber günstiger. Und zu guter Letzt, wenn man bei uns angemeldet ist, wir versuchen immer im Notfall noch die bestmögliche Kryokonservierung zu machen, auch wenn deutlich weniger Geld heißt. Also im Endeffekt, es ist keine Firma, die dafür optimiert ist, irgendwie Profite zu machen, sondern es ist eine Firma, die darauf optimiert ist, als missionsgetriebene Firma dieses Thema voranzubringen und dieses Thema so gut wie möglich anzubieten.
Ja, ist super spannend. Ich danke dir für die Zeit und für den Gedankenimpuls. Ich habe vieles, über das ich nachdenken werde.
Immer gerne.
Und euch weiterhin alles Gute.
Super, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich veröffentliche mein erstes Buch. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß von meinem Ziel, gesund alt werden zu wollen. Dafür scheue ich keine Mühen und Mittel. Von radikalen Ernährungsumstellungen über präzises Glukosetracking bis hin zum Marathonlauf. Ich habe alles ausprobiert. In meinem Buch, das am 10. Oktober 2024 erscheint, gebe ich euch tiefe Einblicke hinter die Kulissen dieser Mission und teile meine Einsichten, Erfolge, aber auch Misserfolge. Vorbestellen könnt ihr es über den Link in den Shownotes. Ihr habt Fragen dazu? Schreibt mir gerne auf LinkedIn.
Die Fakten der Folge.
Emil ist CEO von Tomorrow Bio, einem Unternehmen, das auf Kryokonservierung spezialisiert ist. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen durch das Einfrieren ihres Körpers eine Chance zu geben, in der Zukunft wiederbelebt zu werden, sofern dies dann medizinisch möglich ist. Wir haben gelernt, dass die Person für die Kryokonservierung bereits verstorben sein muss, da der Prozess rechtlich als Spende für die Forschung gilt. Kryokonservierung funktioniert, indem der Körper nach dem Tod auf extrem niedrige Temperaturen heruntergekühlt wird, ohne dass Eiskristalle entstehen, die das Gewebe schädigen können. Es gibt erste Fälle aus dem Labor, zum Beispiel bei Zellkulturen und einzelnen Organen, bei denen die Wiederbelebung nach einer Kryonisierung erfolgt ist. Emil sieht keinen großen ethischen Unterschied zwischen Kryokonservierung und anderen großen medizinischen Eingriffen wie Herztransplantationen. Es geht ihm darum, Menschen die Wahl zu geben, ihr Leben zu verlängern. Der Preis für eine Ganzkörper-Kryokonservierung liegt derzeit etwa bei 200.000 Euro. Viele Kunden finanzieren das über eine Lebensversicherung. Ziel ist es aber, die Kosten langfristig zu senken und so Kryonisierung für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Eine weitere Folge von Mission Gesundheit neigt sich langsam dem Ende. Aber bleibt dran, denn es kommt ja noch der Random Reminder. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtech.de. Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Den Schlafplatz immer gut lüften. Frische Luft senkt den Anteil an Kohlendioxid, der sich über Nacht im Raum ansammelt. Hohe CO2-Werte können die Schlafqualität beeinträchtigen und zu morgendlichen Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Konzentrationsproblemen führen. Lüften reduziert auch die Menge an Schadstoffen, Staub und allergieauslösenden Partikeln wie Pollen oder Schimmelsporen im Raum. Durch Lüften lässt sich die Raumtemperatur senken, besonders nach einem heißen Tag oder wenn sich der Raum durch Heizung oder elektrische Geräte aufheizt. Frische Luft führt zu einer besseren Sauerstoffversorgung des Körpers. Sauerstoff ist entscheidend für die Regeneration während des Schlafs. Eine gute Sauerstoffzufuhr trägt zu einem tieferen und erholsameren Schlaf bei. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Beim Schlafplatz immer gut lüften. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.